ihr Lieben, herzlich willkommen. Der heutige Predigt heißt Ein Haus für die Ewigkeit. Und Ziel meiner Predigt ist, dass ihr am Ende sagen könnt, wir haben erkannt, was ein Haus für die Ewigkeit ist und wir wissen, wie man dieses Haus baut. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, ein Haus für die Ewigkeit, dabei ist es nichts anderes, als eine gute Beziehung zu Gott zu haben. Wir können im Psalm 23, Vers 6 von David, das ist ja der Psalm, den er geschrieben hat, am Ende lesen, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, sagt David. Und damit meint er eine Zeit jetzt hier auf der Erde mit Gott. Das sehen wir dann auch in dem Psalm. Da beschreibt er alles, was er mit Gott erlebt hat, wie er Gott erlebt hat und später im Himmel. Das wusste David auch. Er wird später auch bei Gott sein, in der Ewigkeit. In Johannes 14, 2 bis 4 steht, oder sagt Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und dort ist auch eine Wohnung für uns, ja, wenn wir eines Tages zum Herrn kommen. Wenn wir uns bekehrt haben zu Gott und Gott an erster Stelle steht, dann werden wir eines Tages dort ankommen. Matthäus 6, 19 bis 20 steht, dass wir dann auch ein himmlisches Konto haben. Ja. Da steht, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch einen Schatz im Himmel. Das sagt uns Jesus. Und das, was wir uns gesammelt haben auf der Erde, anhand von guten Taten und ein Leben mit Gott, in der Beziehung mit Gott, das kommt auf unser Konto. Das können wir dann später abheben. Kommen wir zu unserem ersten Punkt. Versorgung. Wir lesen dazu Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillem Wasser. Das ist Versorgung. Wir haben keinen Mangel. Wenn wir Gott gehören, sorgt er dafür, dass wir keinen Mangel haben. Wir haben alles, was wir brauchen. Und die Schafe, mit denen wir uns vergleichen, das ist ja nichts Negatives, mit den Schafen, mit denen wir hier verglichen werden, die haben es nur dann gut, wenn auch der Hirte zu ihnen gut ist. Der Hirte ist wichtig für die Schafe. Und ich habe in meiner Vergangenheit öfters mal Erfahrungen mit Schafe gemacht. Also Gott hat mich immer wieder mal in Situationen gebracht, wo ein Schaf war, und daran habe ich erkannt, wie Gott zu uns ist. Das erste Erlebnis habe ich, das war so, ja, da war ich so 23 Jahre alt und da war ich im Urlaub in Irland. War da mit einem Freund, mit einem guten Kumpel, und das war so ländliches Gebiet in Irland, an der Nähe der Küste. Wir sind da mit dem Fahrrad auch fast täglich hingefahren, eine etwas weitere Strecke. In der Nähe waren die Cliffs of Moors, das waren so Steilhänge, und auf dem Weg dahin waren grüne Wiesen, wunderschöne grüne Wiesen, und eine Straße, die schlängelte sich durch dieses Gebiet. Das war eine schmale Straße, aber auf dieser Straße sind immer Autos gefahren, also sehr viele Autos sogar. Und eines Tages kam er da mal wieder bei unserer Radtour vorbei und da lag ein totes Schaf. Die Schafe sind dort einfach frei rumgelaufen. Also sie hatten keinen Hirten und sie waren auch nicht in einer Herde, sondern hier war mal ein Schaf, da war mal ein Schaf. Und dann lag da das tote Schaf. Und der Herr sagt zu mir, dieses Schaf hat keinen guten Hirten gehabt. Ja? Weil der gute Hirte, Jesus vergleicht sich ja mit den guten Hirten, das sehen wir in Johannes 10, da vergleicht sich Jesus als der gute Hirte. Der gute Hirte hat dafür gesorgt, dass dieses Schaf nicht in diese Gefahr kommt. Ein anderes Erlebnis hatte ich, als ich mal einen Spaziergang gemacht habe. Bei uns zu Hause bin ich ein bisschen weiter gelaufen und kam dann an eine Wiese, da waren Schafe eingezäunt in einer Koppel. Und diese Schafe hatten viel Gras und der Hirte hat auch Wasser bereitgestellt. Die hatten eigentlich alles, was sie brauchten. Trotzdem hatten diese Schafe Mangel, weil es an dem Tag war sehr heiß. Die Schafe haben Schatten gesucht, haben so gut wie gar keinen gefunden und haben sich gequält. Der gute Hirte hat dafür gesorgt, dass sie Schatten gehabt hätten. Und er hätte auch dafür gesorgt, dass sie keinen Mangel gehabt hätten. Das behütete Schaf, das finden wir in Johannes 10. Da haben wir ja auch Bilder von Jesus, die uns das nochmal zeigen. Jesus stellt sich in Johannes 10 als den guten Hirten dar und er sagt, er kennt jedes einzelne Schaf bei seinem Namen. Ist das nicht wunderbar? Mit den Schafen sind ja wir gemeint. Ja. Er kennt jeden einzelnen von uns mit seinem Namen und hat auch eine Beziehung zu ihm. Und der gute Hirte ist auch bereit, für seine Schafe zu sterben, sagt er auch in Johannes 10. Und das hat Jesus ja auch getan. Er ist gestorben für uns. Er ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Krankheit ans Kreuz gegangen und wir können frei sein. Wir können zu ihm kommen, wir können ihm unser Leben geben und er macht uns zu seinen Kindern. Und dann sind wir, dann haben wir diese Generalabdeckung. Wir sind versorgt. Was wir hier mitnehmen können, ist, dass wir dankbar sind, jeden Tag. Wir haben keinen Mangel und das können wir auch unserem Herrn jeden Tag sagen. Wir können sagen, danke Herr, dass es mir so gut geht, dass du meinen Mangel ausgleichst. Wir müssen zufrieden sein. Und wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die noch nicht so in Ordnung sind, die noch nicht so mangellos sind, dann kann sich das herstellen, wenn du ein dankbares Herz hast. Sei immer dankbar, dann wirst du auch über Größeres gesetzt. Und du bekommst mehr. Und dann all dein Mangel wird ausgefüllt. Bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr über Schafe erzähle, noch ein eigener Bericht. Und zwar war ich und meine Familie, wir haben immer Versorgung erlebt von unserem Herrn. Sind immer gesegnet worden. Es gab eine Situation in meinem Leben, die war sehr intensiv, weil ich sehr krank geworden bin. Das war 2008. Ich bin sehr krank geworden. Ich hatte eine psychosomatische Störung. Und hatte Schmerzen im ganzen Körper. Also ich war total leer, total ausgebrannt. Konnte nicht mehr arbeiten und unser Konto, unser eigenes Konto ist immer mehr ins Minus gekommen. Also wir haben am Monatsende immer so einen höheren Betrag gehabt, der war im Minus. Und zur selben Zeit war aber in unserem Briefkasten immer ein Brief mit der Summe, die uns auf dem Konto gefehlt hat. Das ging 3 Monate so. Und nach 3 Monaten ist meine Versicherung eingetreten, hat unseren finanziellen Mangel ausgeglichen. Amen. Und so ein Hirte, der hat ja auch Hilfsmittel. Ne? Also ein Hirte hat auch Hirtenhunde. Da gibt es die verschiedensten Hunde, die so ein Hirte hat. Da gibt es zum Beispiel einmal den Border Collie. Den seht ihr in dem Bild, wo die grüne Wiese ist. Und der Border Collie hat halt den Vorteil, dass er um die Herde rumlaufen kann. Er kann die Herde treiben und kann auch einzelne Schafe abtrennen und dahin führen, wo der Hirte die Schafe haben möchte. Nach Anweisung vom Hirten, weil es ein sehr intelligenter Hund ist, bringt er die Schafe dorthin, wo sie hin sollen. Dann gibt es den Marmano Abruzzese Schäferhund. Ein sehr großer Hund, ja. Der hat fast dieselbe Fellfarbe wie so ein Schaf. Ja. Und dieser Hund, das ist ein Herdenschutzhund. Er beschützt die Herde. Er fühlt sich zugehörig zu dieser Herde. Und für ihn ist das seine Familie. Er sieht sich vielleicht selber auch als Schaf. Aber er gehört dazu und er verteidigt diese Herde auch, wenn es sein muss. Und wenn so eine Herde mal draußen liegt, über Nacht, das kommt ja mal vor, dann kann man gar nicht erkennen, dass dieser Hund mittendrin ist. Und wenn dann so ein Wolf um die Ecke kommt und sagt, ja, hier kann ich mir mal eine schöne Hammelkeule abgreifen, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Ja? Denn dieser Hund wird aufstehen, er wird seine Herde verteidigen bis aufs Blut. Der ist auch ein bisschen größer wie ein Wolf, kann man sagen. Dann haben wir noch den Schäferhund. Ja? Der ist ja bekannt, der deutsche Schäferhund. Der hat mehr so die Aufgabe, Wache zu halten. Er sitzt außerhalb, er gibt Signal, wenn Gefahr droht, und sagt dem Hirten Bescheid, da ist irgendwas, da müssen wir aufpassen. Da in der Gegend, wo Psalm 23 entstanden ist, bei David, gab es keine Hunde. Die hatten sowas ja nicht. Da gab es den Leithammel oder das Leitschaf. Das war ein Tier, was schon ein bisschen älter war und Erfahrung hatte. Und die anderen Schafe haben zu ihm aufgesehen und haben sich dem untergeordnet, sind diesem Hammel oder diesem Schaf hinterhergelaufen. Und das hat die Führung übernommen. Das ist ein Bild für Gemeinde. Auch Gemeinde funktioniert so, dass wir uns unterordnen müssen und sollten. Das sind welche, die haben Verantwortung, die haben Leitungsaufgaben, und wir anderen ordnen uns unter, sodass wir später auch mal Verantwortung übernehmen können. Denn wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Ja, das ist auch in dem Bereich so. Wir müssen Führung annehmen, so wie die Schafe das auch tun, und in der richtigen Situation uns auch unterordnen. So funktioniert Gemeinde. Ja. Auch am Arbeitsplatz musst du dich ja auch unterordnen. Tu das, vielleicht wirst du dann auch eines Tages über Größeres gesetzt. Ja. Und bist selber der Leiter von deinem Arbeitsplatz. Die grünen Auen kommen jetzt zu. Das heißt ja, da sind saftige Wiesen und grüne Auen und da können die Schafe fressen. Und wir als Kinder Gottes haben immer Nahrung und werden immer versorgt von Gott. Eine dritte Geschichte über Schafe. Und zwar habe ich die gelesen. Da war ein Wanderer, der kam eines Tages den Berg herab und sah unten eine große Herde mit Schafen und mit dem Hirten. Und der Wanderer sah dann von oben, dass von links und von rechts noch eine Herde kam. Also noch zwei, eine von links, eine von rechts. Diese Herden haben sich alle in der Mitte getroffen. Also die Hirten haben sich gefreut, dass sie sich mal wieder getroffen haben und haben dann da Kaffeekränzchen abgehalten. Und die Herden haben sich miteinander vermischt. Also es wurde aus diesen drei kleinen oder kleineren Herden eine sehr große Herde. Unser Wanderer, der oben auf dem Berg stand, hat dann so gedacht, ja, was machen denn jetzt die Hirten, wenn die jetzt wieder ihre eigenen Schafe haben wollen? Die sind ja alle miteinander vermischt. Das war aber für die Hirten kein Problem. So jeder Hirte hat sich an eine Stelle aufgestellt, einer da, einer dort, am Rand von der Herde, von dieser großen Herde, und begann seine Schafe zu rufen. Und jedes Schaf kannte die Stimme seines eigenen Hirten. Ja. Und so konnte jeder Hirte dann gemütlich mit seiner Herde wieder weiterziehen. Wir müssen die Stimme unseres Herrn kennen. Das haben wir auch in Johannes 10. Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Und das machen wir, indem wir Gemeinschaft haben mit Gott, dass wir in der Bibel lesen und so Gott kennenlernen. Da gibt es verschiedene Gebote und Regeln, die in der Bibel drin steht. Und die sind dazu da, dass wir unter Gottes Schutz stehen, dass Gott uns beschützen kann. Gebote sind nicht dazu da, uns zu knechten oder uns etwas zu, dass wir etwas entbehren müssen. Sie sind da, um uns zu schützen. Und wenn wir die Gebote einhalten, die Gott uns gibt, und die Regeln, dann stehen wir unter Gottes Schutz und dann sind wir auch sicher. Und dazu müssen wir Gott kennen. Wir müssen erfahren, wie Gott in der einen Situation oder der anderen Situation jetzt denkt. Ist hier Gott? Ist hier Jesus? Oder ist das die andere Seite, die mir was ins Ohr flüstern will? Ich muss Gott kennen und muss Gebote und Regeln einhalten. Als ich noch ein junger Mann war, Da war ich so 21 Jahre alt, ich habe mich mit 20 bekehrt. Und kurz danach habe ich eigentlich die Gemeinde, die damals noch ein Hauskreis war, verlassen. Ich habe Regeln, die ich eigentlich hätte einhalten sollte, nicht mehr eingehalten. Denn Gottes Wort sagt, Sexualität vor der Ehe soll nicht stattfinden. Ja. Ich habe das aber getan. Ja. Ich hatte eine junge Frau kennengelernt, wir waren 3 Jahre zusammen und da fand auch Sexualität statt. Und das war keine schöne Zeit im Nachhinein. Ich war oft krank auch in dieser Zeit. Und hinterher wurde ich verlassen und stand ganz arm und verlassen da, im Herzen total leer. Konnte aber dann wieder zurückgehen zu meiner Gemeindefamilie, die haben mich wieder aufgenommen. Amen. Deshalb auch an die jungen Leute gerichtet. Ich habe euch lieb. Wirklich. Und ich denke, denkt daran, haltet die Gebote, die Gott euch gegeben hat, auch in dem Bereich. Das wird euch zum Segen sein. Es lohnt sich nicht, den anderen Weg zu gehen. Amen. Also hab Gemeinschaft und nimm dann auch dein Land ein, weil Gott gibt dir einen bestimmten Bereich in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, den du einnehmen kannst. Das ist deine grüne Aue. Da kannst du rumgrasen jeden Tag. Ja? Da kannst du das Land einnehmen und du wirst dann auch, wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, wenn du im Kleinen treu bist, wirst du über Größeres gesetzt. Das ist einfach so. Gut, kommen wir uns zu unserem zweiten Punkt. Der heißt Erneuerung. Dazu lesen wir Psalm 23. Wir sind heute den ganzen Tag im Psalm 23. Und da geht es weiter, Vers 3 bis 4. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, sicher habt ihr auch so gemerkt, auch als Christ gibt es Zeiten, wo es mal runtergeht. Ja. Wo es in die tiefen Täler oder in die Täler geht, wo wir Probleme haben, wo Krankheit oder was auch immer gerade passiert. Und da müssen wir eng verbunden sein mit Gott. Wir lesen gerade nochmal weiter die nächste Bibelstelle, Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Das ist eine Verheißung von unserem Herrn, dass wenn wir mal in diesem finsteren Tal sind, dass wir da nicht bleiben. Dass er uns neue Kraft gibt, wenn wir darauf harren, dass er uns erquickt. In dem Zusammenhang habe ich mich auch viel mit Adler beschäftigt. Also ich habe in der Bibel ja diese Stelle über Adler gefunden, habe aber auch einige Lektüre gelesen über Adler. Einfach mal, um uns zu informieren, wie so ein Adler ist. Was mir besonders ins Auge gestochen ist, dabei war eine Adlerlegende. Ein indianischer Stamm, der hat sich immer wieder eine Legende erzählt von einem Adler, um sich Mut zu machen. Und in dieser Legende kam oder kommt ein Adler vor, der schon sehr alt ist. Er ist 40 Jahre alt und total am Ende seiner Kraft. Er kommt auf die Erde und zieht sich in eine Erdhöhle zurück und beginnt, sich seine Federn zu rupfen. Er reißt sich seine Schwungfedern ab und reißt sich die Schwanzfedern ab und beginnt dann, seine Krallen, die schon alt waren, mit dem Schnabel abzuziehen. Er hatte dann keine Krallen mehr. Und zum Schluss begann er, den Schnabel an einem Stein so lang zu schlagen, bis er zersplitterte und abfiel. Ja. So bloß und leer lag dieser Adler dann da und wartete auf seinen Schöpfer. Und wirklich, so kam es. Die ganzen Dinge, die abgefallen waren, wuchsen wieder neu. Ja. Es wuchs alles wieder neu und viel kräftiger und viel stärker als auch vorher. Und er erhob sich in den Himmel und flog davon und lebte weitere 40 Jahre. Wir müssen, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir im tiefen Todestal sind oder im Tal sind, wo wir neue Kraft haben wollen von unserem Herrn, dann müssen wir auf den Herrn harren, heißt es hier. Und in dieser Zeit müssen wir Geduld haben, wir müssen geduldig sein. Wir müssen eine Selbstüberprüfung machen. Es gibt vielleicht Dinge, die sind nicht in Ordnung in unserem Leben. Wir müssen prüfen, bin ich wirklich unter dem Schutz Gottes, wie ich eben schon gesagt habe. Kann sein, du überprüfst, bezahle ich regelmäßig meinen Zehnten. Der Zehnte gehört in die Vorratskammer Gottes. Da, wo du deine Nahrung herbekommst, deine geistliche Nahrung, gehört auch dein Zehnter hin. Das sagt Gottes Wort ganz klar. Überprüfe, ob du das auch wirklich tust. Hast du vielleicht etwas, wo du noch vergeben musst? Das könnte ja auch sein, dass irgendjemand, dem muss man noch vergeben. In dieser Phase, wo du mit dem Herrn verbunden bist und diese Selbstüberprüfung machst, kann dir Gott all diese Dinge zeigen. Es kann sogar sein, dass Gott sagt, du hast in deinem alten Leben irgendetwas getan, das war nicht in Ordnung. Du hast irgendwas mitgenommen, du hast irgendjemanden verletzt, du hast dies und jenes gemacht. Dann kannst du Wiedergutmachung machen. Du kannst diese Dinge, die früher passiert sind, wiedergutmachen. Du gehst hin und sagst, ich habe das und das früher gemacht, ich bitte um Vergebung, wenn es was kostet, bezahle ich es. Ich bin jetzt Christ geworden und ich weiß, dass es nicht in Ordnung war, was ich damals getan habe. Das sind Dinge, wo Gott dich hinführen kann. Du bekommst Führung in dieser Zeit, wo du im Tal bist und dann verbunden bist mit dem Herrn, um neue Kraft zu bekommen, wartest du auf Führung, dass der Herr dir Anweisungen gibt. Ich habe damals, habe ich ja eben schon gesagt, 2008 diese schwere Krankheit gehabt. Und in dieser Zeit war ich auch öfters in ärztlicher Behandlung. Und bei dem Arzt, bei dem ich da war, der hat dann so gesagt, es wurde festgestellt, dass ich seit ungefähr 15 Jahren auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Ich habe mich 15 Jahre lang überfordert. Und irgendwann war der Tank leer. Und der Arzt sagte dann, ja, es gibt Patienten, die so ähnlich runtergefahren sind wie Sie. Und diese Patienten waren von einem Tag auf den anderen blind, konnten nichts mehr sehen. Ich habe dann zum Herrn gesagt, Herr, hilf mir, dass ich wieder auf die Beine komme und ich warte jetzt auf deine Hilfe. Das hat Gott dann auch gemacht. Er hat Stück für Stück mich wiederhergestellt. In einem Prozess, in dem ich heute noch drin bin, hat Gott mich wiederhergestellt. Ich war gehorsam und habe das getan, was Gott gesagt hat. Gott hat in der Situation zu mir gesprochen, hat gesagt, Thomas, quäl dich nicht. Ich habe immer wieder versucht, am Arbeitsplatz Fuß zu fassen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann sagt Herr, quäl dich nicht. Ich sorge für dich, es ist jetzt Schluss. Ja? Du wirst nur das machen, was du auch noch kannst. Aber geh weiter, sagt er. Geh weiter, bleib nicht liegen. So schnell, wie du noch gehen kannst, wirst du weitergehen. Liegen bleiben ist keine Option. Ist keine Option. In so einer Situation darfst du nicht liegen bleiben. Steh auf, wenn du auch nur stehst. Ja? Gib dem Teufel nicht die Erbe, sondern sage, ich bin ein Kind Gottes und ich werde gehen, denn Gott wird mich segnen. Amen. Ein Mann, der das in der Bibel erlebt hat, also den wir in der Bibel finden und der das erlebt hat, ist Kaleb. Ja. Kaleb hat erlebt, dass er sehr gehorsam war. Und zwar, wir kennen das ja, Kaleb und Josua, das waren die zwei Kundschafter von den 10 Kundschaftern, die ausgesandt worden sind in das verheißene Land. Und da haben sie ja dann gekundschaftet. 10 sind zurückgekommen und haben gesagt, ja, wir schaffen das nicht. Das ist das verheißene Land, was Gott uns gegeben hat, aber wir schaffen das nicht. Da sind Riesen, da sind Umstände, die wir nicht gebacken kriegen, wir schaffen das nicht. Und dann kamen Josua und Kaleb und haben gesagt, der Herr hat gesagt, wir werden dieses Land einnehmen und wir werden das einnehmen. Aber das Volk, wisst ihr ja, hat den 10 geglaubt. Und das ganze Volk Israel musste weitere 40 Jahre in der Wüste bleiben. Nur Josua und Kaleb, die wurden gesegnet von Gott. Die haben das überlebt. Die ganze Generation, die gemurrt hat und nicht geglaubt hat, ist gestorben. Die neue Generation konnte nach 40 Jahren dann einziehen. Und dazu gehörten Josua und Kaleb. Und Kaleb sagte dann, eines Tages kam er dann zum Josua. Josua war dann, als Mose nicht mehr da war, der Führer des Volkes. Und Kaleb sagte, Josua, Mose hat damals zu mir gesagt, weil ich gehorsam war, bekomme ich ein Erbteil. Ich bekomme ein Land, ein Gebiet. Und das will ich jetzt haben. Kaleb hat gesagt, ich bin jetzt 85 Jahre alt, ein alter Mann eigentlich, aber Gott hat mich erneuert. Gott hat mich erneuert. Er hat mir die Kraft gegeben, dass ich jetzt so bin wie damals, ein 40-Jähriger. Ich habe die Kraft eines 40-Jährigen. Gott hat mich erneuert. Und er hat mich deshalb erneuert, damit ich das Land einnehmen kann, was du mir jetzt gibst. Und da hat Josua gesagt, okay, hier ist es. Und das hat diese Erneuerung, diese Kraft, diese als 40-Jähriger, die hat er gebraucht. Denn dieses Land war ja nicht einfach da und er konnte hingehen. Hier bin ich jetzt, die Fahne hin und fertig. Sondern dieses Land musste eingenommen werden. Israel hatte zwar das verheißene Land, aber alles musste eingenommen werden. Da waren schon Völker, die wollten da nicht weg. Hört sich brutal an, aber die wurden dann vertrieben. Kaleb hat diese Erneuerung erlebt. Also nicht nur ein Adler, so wie ich euch erzählt habe, in der Legende kann das erleben, sondern sogar ein Mensch. Ein Mensch aus der Bibel hat es erlebt. Kommen wir zu unserem nächsten Unterpunkt und das ist Gemeinschaft. Wenn wir in dieser Situation drin sind, wo wir eine Erneuerung vom Herrn bekommen, eine Erneuerung kann man ja auch jeden Tag machen, dass du dich hinsetzt und Gemeinschaft mit dem Herrn sagst und sagst, was ist nicht in Ordnung, Herr, in der Gebetszeit und das werde ich jetzt ändern. Mach eine Erneuerung jeden Tag. Und habe Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir da drin sind, dann sollten wir einen Fehler nicht machen. In diesem finsteren Tal. Alleine bleiben. Wir müssen Kontakte pflegen. Auch wenn es schwer ist. Ich damals in meiner Situation war sehr krank, hatte Schmerzen. Ich war am liebsten allein. Aber ich wusste genau, du Thomas, du darfst nicht alleine bleiben. Du brauchst deine Geschwister, du musst in die Gemeinde, du musst in die Gottesdienste. Du musst deinen Dienst weitermachen, so gut du es kannst. Und das habe ich gemacht. Lass dich nicht isolieren. Ja, das ist eine Schliche des Teufels. Er will uns isolieren. Aber lass das nicht zu. Wir werden Angst abbauen, indem wir weiter Gemeinschaft mit unseren Geschwistern haben, indem wir in die Versammlung gehen, in den Gottesdienste gehen und in die Hauskreise oder in die Zellen oder wo auch immer wir zusammenkommen können. Und da wirst du wieder aufgebaut. Denn da kann der eine oder andere zu dir auch mal sagen, das hat Gott mir für dich gegeben. Dann prüfe das und setze es um. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Punkt. Der dritte Punkt heißt Wachstum. Wachstum. Das ist ebenfalls ein Punkt, den wir brauchen, um etwas auf unser Guthaben zu packen, ein Haus für die Ewigkeit zu bauen und darum auch später bei Gott zu sein. Im Psalm 23, Vers 5 bis 6 geht es jetzt weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, ist das so? Willst du das? Amen. Wir werden bleiben im Hause unseres Herrn immer da. Jetzt und in Ewigkeit. Ja. Mein Herz gehört Jesus. Ich werde bei dir bleiben. Und wir haben Überfluss, heißt es hier. Wenn wir bei ihm sind, dann läuft unser Fass über. Wir können abgeben von dem, was Gott uns gegeben hat und können seine Güte und Gnade jeden Tag inhalieren. Sei dankbar, dass du ein Kind Gottes bist und dass du all diesen Überfluss hast. Wir lesen weiter in 1. Chronik 4, 9 bis 10. Und Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zum Gott Israel und sprach, o Gott, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrst, damit mich kein Schmerz trifft und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Das ist ein Mann, der keine Chancen hat. Ja. Jabez, seine Mutter hat ihn Schmerz genannt. Das hatte seinen Grund. Wahrscheinlich war er unehelich geboren und diese Frauen und die Kinder wurden damals von den anderen gemieden. Er war ganz unten und hatte keine Chance. Aber er hat zu Gott gesprochen und geglaubt, dass Gott seine Situation verändern kann. Und Gott hat das auch verändert. Ja. Er hat ihn dann später über Großes gesetzt und er war dann der angesehenste von seinen Brüdern. Wir brauchen eine bestimmte Kapazität oder die hat jeder Mensch eigentlich. Ja. Jeder von uns ist anders und hat eine andere, ich nenne es einfach mal Kapazität. Ja. Du hast andere Fähigkeiten, andere Talente. Vielleicht auch andere Kraft in dir drin, um Dinge zu leisten wie ein anderer. Was dem einen schwerfällt, fällt dem anderen zum Beispiel leicht. Habt ihr vielleicht mal gemerkt, ich habe das schon in der Schule als Kind gemerkt. Ja, dieselbe Aufgabe fiel mir schwer und einem anderen fiel sie leicht. Am Arbeitsplatz, was mir leicht gefallen ist, fiel einem anderen schwer. Und das war genau dieselbe Aufgabe. Und in Matthäus 25, 14 bis 10 spricht Jesus von den Talenten. Und da sagt er uns, dass da ein Mann war, ein reicher Mann, der ist außer Landes gegangen, hat aber dann vorher noch seine Knechte zu sich gerufen und hat gesagt, hier, ich teile mein Guthaben auf. Dem einen hat er 2 Talente gegeben, einem 1 und einem 5. Und er sagt, jeden nach seiner Kraft hat er gegeben. Also er kannte seine Leute und wusste, was die stemmen können. Talente mit Talenten ist hier eine Währung gemeint. Das war im Alten Testament und dann auch später noch Gold- oder Silberbarren. Und dieses Guthaben, diese finanzielle Guthaben konnten diese Knechte verdoppeln. Das war das Ziel. 2 davon haben es verdoppelt, der mit 5 und der mit 2. Die haben ihr Geld verdoppelt, ihr Guthaben verdoppelt und der eine mit dem einen, das war ein fauler Knecht, der hat das vergraben und hat nichts damit gemacht. Als der Mann wieder zurückkam, hat er dann die gelobt, die es verdoppelt haben und hat sie über Großes gesetzt. Und den anderen, den hat er weggejagt. Wir müssen das, was wir von Gott bekommen haben, auch umsetzen. Ja. Jeder hat etwas bekommen, Gaben, Fähigkeiten, vielleicht auch ein Guthaben. Du kannst es verdoppeln. Und du sollst es verdoppeln, denn wir sollten auf dem Herzen haben, Gott etwas zurückzugeben, von dem, was er uns gegeben hat. Und dann verdoppeln wir das auch einfach und geben mehr. Wir müssen, wenn wir wachsen wollen, Begrenzungen überwinden. Vielleicht hast du das mal gemerkt. Wenn du wachsen willst und mehr haben willst, gibt es immer irgendwelche Grenzen, wo du dran stößt. Ich habe damals als junger Mann erlebt, dass ein Arzt zu mir gesagt hat, ja, eigentlich sind Sie ein Wunder. Ja, weil es wurde festgestellt, bei einer ärztlichen Untersuchung wurde das Gehirn untersucht, dass ich zu wenig Gehirnzellen habe. Sie sind ein Wunder, dass Sie überhaupt eine Berufsausbildung geschafft haben, hat er mir gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das geschafft. Meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, ja, bei deiner Geburt ist nicht alles so gut gelaufen, da kam es zur Sauerstoffmangel bei mir. Da ist das wahrscheinlich passiert. Aber der Arzt dachte, das kann eigentlich gar nicht sein, dass Sie das geschafft haben. Eine Ausbildung, ich habe damals ja schon Metzger gelernt und diese Ausbildung hinter mir. Ich habe es nicht gewusst. Ja, entweder hat Gott den Mangel ausgefüllt in mir drin oder ich habe es trotzdem getan. Und das bringt uns zu einem Mann Gottes, der im Generäle Gottes drin steht. Die Zeit ist fortgeschritten, deshalb werde ich euch das erzählen. Der Mann heißt A.A. Allen. Er wurde 1911 geboren im Staat Arkansas. Und seine Eltern waren sehr arm. Er lebte in ärmlichen Verhältnissen. Die Eltern hatten in dem Haus Whisky. Den haben sie gebrannt und getrunken. Sie waren Alkoholiker. Durften das nicht, haben sie aber trotzdem gemacht. Und sie haben sich einen Spaß daraus gemacht, ihren Kindern den Alkohol einzuflößen. Sie haben also Allen, er hat im Mutterleib schon, weil seine Mutter Alkoholiker war, diesen Alkohol aufgenommen. Und später als kleines Kind haben sie die Kinder immer abgefüllt mit Alkohol. Und haben sich dann darüber beäumelt, wenn die da so rumgetaumelt sind. Er hat in seinem Bettchen eine Flasche gehabt, da war Alkohol drin, in seinem Fläschchen. Er hat täglich Alkohol getrunken, sehr viel sogar, als kleines Kind. Und ihr könnt euch vorstellen, was mit so einem kleinen Kind passiert, wenn es täglich mit diesem Gift, mit diesem Alkohol, mit diesem Nervengift gefüllt wird. Er hatte keine Chance. Ja. Er wurde aber ein großer Mann Gottes, der dann auch das Wort Gottes rübergebracht hat. Ja, er hat große Zeichen und Wunder getan. Er wurde als Mann der Wunder bezeichnet. Es gibt da viele Berichte drüber. Einer ist mir besonders ins Auge gefallen. Da war in einer Versammlung eine kräftige Frau, die wog 227 Kilo. Allen hat mit ihr gebetet und sie verlor sofort 90 Kilo. Ja, also das Gebet kann man auch nicht mit jedem machen. Ja. Wenn der Thomas 90 Kilo verliert, ist er nicht mehr da. Ne? Also auch eine Art der Entrückung. Gut, jetzt kommen wir noch zu einer Hummelgeschichte, die will ich euch unbedingt noch erzählen. Die Hummel, seht ihr sie alle, ja? Die Hummel ist auch ein Wunder. Und wisst ihr warum? Sehr gut. Die Hummel kann eigentlich gar nicht fliegen. Aus wissenschaftlichen Gründen, aufgrund der Aerodynamik, kann die Hummel nicht fliegen, weil sie zu kurze Flügel hat im Vergleich zum Körper. Aber die Hummel weiß das gar nicht. Die weiß es nicht und fliegt trotzdem. Sie fliegt. Ja, da ist die Hornisse, die Biene, die Wespe. Die sausen so alle vorbei. Die Hummel sitzt auf dem Blatt und denkt, ach, was die können, kann ich auch und fliegt los. Ja, die Hummel hat auch keine Chance, aber sie fliegt. Wir müssen und wir dürfen Begrenzungen nicht akzeptieren. Ja, es gibt schlechte Voraussetzungen, schlechte Chancen, aber die hindern Gott nicht, um aus dir etwas Großes zu machen. Amen. Kommen wir zu unserem letzten Unterpunkt. Das ist Jeremia, die Bibelstelle Jeremia 7, Vers 8. Bringe viel Frucht. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Amen. So sollen wir sein, wie dieser Baum. Und das sind Bilder aus unserem Garten, also das sind Bäume. Ja, schöne Bäume, ne? Die sind jedes Jahr grün und die bringen viel Frucht. Und das sollten wir auch. Wir sollten Frucht bringen am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde, wo Gott uns hingesetzt hat. Und wir sollten Ableger produzieren. Also da, wo ein Baum ist, habt ihr vielleicht mal gemerkt, kommen manchmal neben dem Baum so kleine Zweige hoch. Und das sind Ableger. Daraus wird auch mal ein Baum, wenn man den pflegt und wachsen lässt. Wir können Ableger produzieren, indem wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Erzähl weiter, was Gott für dich getan hat. Und erzähl weiter, dass sie auch die Ewigkeit bekommen können. Ja, erzähl weiter, dass sie Kinder Gottes werden können. Dass sie hier all das erleben können, wo ich heute Morgen von gesprochen habe. Nämlich Versorgung, Erneuerung und Wachstum. Und dann auch später beim Herrn sein können. Wir können etwas draufpacken auf unser himmlisches Konto. Gut, jetzt werde ich zusammenfassen. Zum Schluss. Baue ein Haus für die Ewigkeit. Versorgung war mein erster Punkt. Sei dankbar. Nimm Führung an und ordne dich unter. Und erkenne die Stimme Gottes. Dazu musst du im Wort Gottes intensiv studieren. Habe, dann kommt Erneuerung, ja, mein zweiter Punkt, habe Geduld. Ja, wenn du in dieser Erneuerungsphase drin bist, musst du geduldig sein, weil Gott will dich wiederherstellen. Das braucht manchmal seine Zeit, wenn du im tiefen Tal bist. Es braucht seine Zeit, bis er dich da rausgeführt hat. Dann sei gehorsam, setz das um, was Gott dir in der Situation sagt. Es gibt Dinge, die du dann gesagt bekommst. Und pflege Kontakte, lass dich auf keinen Fall isolieren. Ja, auch wenn es dir schlecht geht, such Kontakte zu deinen Geschwistern, geh in den Gottesdienste und tu so gut du kannst deinen Dienst für den Herrn auch weiter. Der dritte Punkt war Wachstum. Verdoppele dein Guthaben, was Gott dir gegeben hat, das kannst du verdoppeln. Du kannst es mindestens mal verdoppeln. Ja. Keine Grenzen akzeptieren, lass dich nicht begrenzen und bringe viel Frucht. Gut, ihr Lieben, jetzt zum Schluss wollen wir noch gemeinsam beten. Steht mal bitte alle mit mir auf. Wir wollen ein Haus für die Ewigkeit bauen. Wer von euch sagt, das will ich auch. Ich will ein Haus für die Ewigkeit bauen für den Herrn. Amen. Legt bitte eure Hand aufs Herz. Ich bete jetzt für euch, ich segne euch. Ich segne euch in Jesu Namen, dass ihr immer dankbar seid, dass ihr immer die Führung annimmt, die Gott euch geben will und dass ihr die Stimme Gottes genau hört. Ich segne euch mit viel Geduld, wenn ihr mal in einer Phase seid, wo ihr im finsteren Tal seid, und ich segne euch dann, dass ihr dann auch gehorsam seid, Kontakte pflegt, euch nicht isolieren lasst. Ich segne euch damit, dass ihr euer Guthaben, was Gott euch gegeben hat, dass ihr es verdoppelt. Und dass ihr keine Grenzen akzeptiert. Gott hat euch über Großes gesetzt. Und bringt viel Frucht in Jesu Namen, in all euren Bereichen, wo Gott euch hingestellt hat. Bringt Frucht in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, und wenn man so ein Haus für die Ewigkeit bauen will, dann braucht man, um in das Haus hineinzukommen, ja auch einen Schlüssel. Ja. Der Schlüssel ist Jesus. Der Schlüssel ist Jesus. Und wenn du sagst, ich bin noch kein Kind Gottes und ich will das alles haben, was ich heute gehört habe, ich will dieses Haus bauen für den Herrn und will ein Kind Gottes werden, dann zeig mir bitte an, ist jemand hier, der heute diesen Schritt gehen will? Heb bitte deine Hand. Du tust es für deinen Herrn. Du wirst für deinen Herrn dieses Haus bauen. Gut, dann haben wahrscheinlich alle schon ein Haus gebaut und sind dabei. Wenn also noch jemand da ist, der später auch noch, der kann zu den Damen da drüben gehen, das an jedem den Herrn geben will. Wir machen aber nochmal einen festen Bund mit unserem Herrn. Wir beten das jetzt nochmal alle gemeinsam. Und wenn du das noch nie getan hast, dann bete jetzt mit. Ich spreche vor. Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind geworden bin. Du bist für meine Krankheit, für meine Schuld und für meine Sünde am Kreuz gestorben. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Und ich danke dir, dass du mir all meine Schuld und meine Sünde vergibst, Herr. Und ich bin jetzt dein Kind. In Jesu Namen. Amen.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.